Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, auch ich darf Sie herzlich grüßen und willkommen heißen hier zu unserem Gottesdienst. Und bevor wir jetzt ins Wort einsteigen, möchte ich auch noch ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns heute wieder hierher geführt hast. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir in dein Wort schauen dürfen, dass wir Gemeinschaft mit dir und untereinander haben dürfen, Herr. Und bitte nimm du alles Störende hinweg, dass wir uns wirklich konzentrieren dürfen, Herr, auf diese Gemeinschaft. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, das Thema, wir haben es gehört, das Thema lautet der Schlüssel zum Heil. Und in der Einleitung, da haben wir ja den Abschnitt aus Offenbarung Kapitel 3, das Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia, gelesen. Wir werden uns heute und dann im Übrigen auch in 2 Wochen ein wenig ja mit diesem Sendschreiben befassen. Und wenn wir das tun, das muss ich jedoch vorweg sagen, wenn wir das tun, dann geht es mir nicht darum, jetzt die Sendschreiben oder gar die ganze Offenbarung auszulegen, als vielmehr um die Frage, ja, was es unter anderem mit diesem hier von mir genannten Schlüssel zum Heil auf sich hat. Viele Fragen, aber auch wirklich sehr viele Fragen, die sich im Rahmen des Kontextes auftun, die werden wir erst gar nicht stellen, geschweige denn beantworten. Denn zu keinem anderen Buch der Bibel gibt es wohl so viele gegensätzliche Auslegungen wie zur Offenbarung. Und da will ich jetzt nicht auch noch meinen verwirrenden Beitrag zu leisten. Also, viele Fragen, die wir stellen könnten, aber keine Antworten. Da fragt man sich, ob ich nicht besser Politiker geworden wäre. Dennoch beginnen wir mit einer Frage, die wir doch auch beantworten werden. Und zwar einfach die Frage, ja, wer ist denn der ursprüngliche Absender der Offenbarung? Ganz einfach, sonst hätte ich diese Frage auch nicht gestellt. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, da finden wir die Antwort. Beginnen wir damit. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, geht's ja direkt los. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Es ist eine Offenbarung, die der himmlische Vater dem Sohn gegeben hat. Und weiter ist es dann der Herr Jesus, der jetzt Johannes den Auftrag gab, die Briefe bzw. die Offenbarung an 7 Gemeinden in Kleinasien zu senden. Das wiederum dürfen wir dann den weiteren Verlauf entnehmen, dann ab Vers 9 und folgende, also Offenbarung Kapitel 1, Vers 9 und folgende. Ich will das jetzt einfach mal ein bisschen zusammenfassen, wo dann geschrieben steht, ich, Johannes, hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden. Und dann geht's weiter, ab Vers 12 und folgende. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Ja, und was hat Johannes da gesehen? Die Stimme, der hinter sich, die mit ihm redete. Nein, das war kein Engel, sondern das war der eingeborene Sohn Gottes. Und gerade während dieser Erscheinung, ja, da kommt jetzt auch die Gottheit des Herrn Jesus und seine Heiligkeit zum Ausdruck. Ja, man hätte doch erwarten können, dass Johannes als sogenannter Lieblingsjünger des Herrn Jesus, ja, jetzt den Herrn freudestrahlend begrüßt, mit einem, och, wie schön, dich mal wieder zu sehen. Nein, stattdessen fällt er ehrfurchtsvoll nieder vor dieser göttlichen Herrlichkeit und er gibt keinen Pieps mehr von sich, wie tot, wie es hier geschrieben steht. Und wie viel mehr werden die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, im Angesicht dieser Herrlichkeit regelrecht vergehen, verstummen und erstarren. Johannes aber wird ermutigt. indem sich der Herr Jesus Christus als diese Herrlichkeit zu erkennen gibt und sich vorstellt als derjenige, der von Ewigkeit her war, ja, als der Erste und der Letzte. Wie es dann weitergeht hier, Vers 17, Vers 18, ja, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also noch einmal. Es handelt sich um eine Offenbarung, die der himmlische Vater dem Sohn gegeben hat. Und das deckt sich jetzt auch mit dem grundsätzlichen Prinzip, dass der Sohn Gottes ja immer im Einklang mit dem Willen seines Vaters geredet und gehandelt hat. Nur mal ein Beispiel aus Johannes Kapitel 12, da lese ich uns die Verse 49 und 50. Aus Johannes Kapitel 12, da spricht der Herr Jesus ja selber, Vers 49 und Vers 50. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Und das setzt sich jetzt hier in der Offenbarung praktisch fort. So dass der Herr Jesus Christus auch in der Offenbarung im Zentrum aller Dinge steht. Es beginnt mit ihm, wie wir es eingangs gelesen haben, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Und es endet auch mit ihm. So wie es in den letzten beiden Versen aus der Offenbarung lautet, ja, die letzten beiden Verse, Offenbarung, Kapitel 22, Vers 20 und Vers 21. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und dann wird es noch gedoppelt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Worauf will ich hinaus? Also völlig egal, wie wir die Offenbarung jetzt auch im Detail auslegen mögen, eins ist mal unerschütterlich und gewiss: An Jesus Christus führt kein Weg vorbei. Und wenn sich alle Ausleger, Bibellehrer und Hirten doch wenigstens in diesem Punkt einig sind, dann kann ich persönlich mit den verschiedenen Auslegungen leben, wenn nur Christus hochgepriesen wird. In unserem Text nun, in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, wir hatten es gelesen in der Einleitung, da heißt es in Offenbarung Kapitel 3, Vers 11 wie folgt. Kapitel 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Bei dieser Krone, je nach Bibelübersetzung, ist auch von einem Siegeskranz die Rede. Da handelt es sich jetzt um eine Auszeichnung bzw. um eine Belohnung, die denen verheißen ist, welche ihrem Herrn Jesus Christus ja treu und im Gehorsam folgen. Das finden wir im Übrigen auch schon zuvor in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und falls es sich jetzt hier bei diesen Gemeinden um damals real existierende Gemeinden handelt, ja, dann sprechen doch diese Warnungen und Ermutigungen inmitten der damaligen Drangsal hinein. Denn in jener Zeit, als Johannes die Offenbarung empfing, ja, da befanden sich die Christen tatsächlich in großer Not. Und zwar sowohl in geistlicher Not, in welcher die erste Liebe an den Christus und seinem Wort erkaltete, ja, denken wir nur an das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, der ja gesagt wird, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist eine große Not. Aber auch in körperlicher Not, da man bedrängt wurde. Und zwar sowohl von den Juden als auch von Rom. Und dahingehend sprechen diese Worte hier doch in eine ganz, ja, reale Zeit hinein. Sei getreu bis in den Tod. Oder halte fest, was du hast. Und das erinnert jetzt auch an Aussagen aus dem Hebräerbrief, die ja ähnlich lauten wie zum Beispiel in Hebräer Kapitel 10 ab Vers 32. Gedenkt der früheren Tage, in denen ihr viel Leidenskampf erduldet habt. Und dann heißt es in diesem Zusammenhang, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und natürlich haben diese Worte auch heute ihre Berechtigung. Inmitten des gegenwärtigen Leides vieler, vieler Christen. Und diese Worte werden auch in Zukunft nichts an Aktualität verlieren, da die Gemeinde halt noch nicht im tausendjährigen Friedensreich lebt. Drangsal, Not, Verfolgung. Ja, das war mit Entstehung der ersten Gemeinden bereits ein Thema. Und es wird es bis zum tausendjährigen Reich bleiben. Und wenn dann natürlich die Offenbarung dann auch im weiteren Verlauf natürlich etwas Zukünftiges beschreibt, ja, so spricht sie doch sogleich auch in die damalige Zeit und Situation hinein. Johannes, er sagt es ja selbst in Kapitel 1, Vers 9, ich will uns das nochmal lesen, aber aus einer anderen Übersetzung, da schreibt er, ich bin Johannes, euer Bruder, und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Das ist etwas Gegenwärtiges aus dem damaligen Zeitpunkt aus betrachtet, ja. Und dann fährt er weiter fort, weil ich Gottes Wort verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. Wie ihr, wachte auch ich geduldig und standhaft darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Dann werde ich mit euch an seiner Herrschaft teilhaben. Aber zurück hier zu unseren Kronen beziehungsweise diesem Siegeskranz. In der Bibel, da ist jetzt auch von verschiedenen Kronen die Rede. Und so bezeichnet Paulus interessanterweise auch seine Geschwister im Herrn als Krone. Das finden wir im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 1. Da schreibt er der Gemeinde Philipper, Kapitel 4, Vers 1. Daher, meine geliebten Brüder, nach denen ich mich sehne, ihr meine Freude und meine Krone. Paulus, ja, er hat Freude. Freude an seine Geschwister. Und diese, ja, die sind ihm ein Lohn, die sind ihm ein Ruhmeskranz oder eben eine Krone. Und zwar so lange, wie diese seine Geschwister verharren und das bewahren, was ihnen anvertraut wurde. Und in diesem Zusammenhang darf man die Krone eben tatsächlich auch betrachten, dass sich Paulus daran erfreut, sehen zu dürfen, wie die Gemeinde wächst und gedeiht. Und sich auch nicht entmutigen lässt, sondern ausharrt und vertraut, ja selbst in Zeiten der größten Not. Und das ist für Paulus selbst wie eine Auszeichnung seiner Tätigkeiten, ja, und seines Dienstes an den jeweiligen Gemeinden, die er ja entsprechend zugerüstet und unterwiesen hat. Des Weiteren lesen wir in der Bibel von einer Krone des Lebens, von einer Krone der Herrlichkeit und auch von einer Krone der Gerechtigkeit ist die Rede. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 25, da ist zudem von einem unvergänglichen Siegeskranz zu hören. Warum unvergänglich? Nun, weil sich all diese Kronen, dieser Lohn und diese Auszeichnungen ja nicht auf menschliche Leistungen stützen, sondern auf Gottes unwiderruflichen Verheißungen. Es handelt sich um einen Siegeskranz allein schon deshalb, weil ein wiedergeborenes Kind Gottes, ein ehedem verlorener Mensch, in und durch Jesus Christus mit Gott versöhnt wurde. Siegeskranz, weil ein Ungerechter in und durch den Sohn Gottes gerecht gesprochen wurde. Siegeskranz, weil ein unheiliger und verdorbener Mensch heilig gesprochen wurde. Siegeskranz, weil wir vom Tod zum Leben durchgedrungen sind. Deswegen sind wir Sieger oder besser gesagt Teilhaber des Sieges, den der Herr Jesus Christus für uns erlangt hat. Wie es auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 57 so schön lautet: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Sieg, der ist uns bereits gegeben. Der Sieg ist eingefahren, der Triumph ist vollzogen. Und demzufolge handelt es sich bei dieser Krone ja um etwas, was uns bereits zusteht und für uns im Himmel aufbewahrt ist. Die Krone, sie liegt bereit. Nur die Krönung selber, ja, die steht noch aus. Und diese Krönung wiederum, ja, die wird bildhaft angedeutet, auch hier in unserem Textabschnitt, nämlich dann in Vers 12, Offenbarung Kapitel 3, Vers 12. Wie gesagt, da wird diese Krönung bildhaft angedeutet mit den Worten, Offenbarung Kapitel 3, Vers 12. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nicht zu einem Blumentopf, der da irgendwo in der Ecke steht. Nein, zu einer Säule, zu einer tragenden Säule im Tempel meines Gottes. Und dann heißt es noch, und er wird nie mehr hinausgehen. Also wenn das nicht die Krönung ist. Ich gebe natürlich zu, dass jetzt auch im Zusammenhang hier mit diesem Siegeskranz oder mit dieser Krone natürlich Fragen aufgeworfen werden können. Ja, es drängt sich sogar die Frage auf, ob man womöglich seine Krone oder sein Heil verlieren kann, so wie es in unserem Text ja ganz offensichtlich davor gewarnt wird. In Vers 11, wie wir es gelesen haben, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Aus dem Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift glauben wir, dass ein wiedergeborenes Kind Gottes sein Heil nicht verlieren kann. Denn wir sind mit dem kostbaren Blut des Herrn Jesus teuer erkauft, ja sogar versiegelt, wie es der Epheserbrief sagt. Und das, was sich Gott derart viel gekostet hat, das, was sich der himmlische Vater derart teuer erkauft und versiegelt hat, das lässt er sich ganz bestimmt durch nichts und niemanden mehr aus seinen Händen rauben. Aber ich denke, dass das letztlich auch etwas mit biblischer Seelsorge zu tun hat. Ja, was meine ich damit, biblische Seelsorge? Nun, einerseits führt uns das Wort Gottes wiederholt die Erlösung vor Augen, welcher wir gewiss sein dürfen. Ja und Amen. Aber genauso führt uns Gottes Wort auch stets seine Heiligkeit vor Augen. Denken wir daran, wie ja selbst Johannes, ja, vor der Herrlichkeit des Herrn Jesus niederfällt wie tot. Und mit dieser Heiligkeit Gottes verbunden ist ja auch unsere Verantwortung, in welcher wir zu einem Gott wohlgefälligen Wandel aufgerufen werden. Denken wir auch daran, wie Paulus über seine Geschwister in Form einer Krone spricht. Ja, und wenn diese ihm keine Freude bereiten, ja, dann bleiben diese zwar seine Geschwister, aber sie sind ihm nicht mehr zum Ruhm. Im Gegenteil, er muss sich derer sogar schämen, weil Gott nicht mehr so verherrlicht wird, wie es ihm gebührt. Und letztlich gilt, ja, sich einerseits zwar seines Heils gewiss sein zu dürfen, aber andererseits sich nicht auf diesen Ruhm auszuruhen. Und so braucht es immer auf der einen Seite Ermutigung, ja, ganz nach den Worten, niemand wird euch aus meiner Hand reißen, dessen dürfen wir uns gewiss sein. Aber genauso bedarf es auch an Ermahnung. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Man kann bekanntlich von beiden Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite, in der man das vollständige Erlösungswerk des Herrn Jesus immer wieder in Frage stellt, und die andere Seite, in welcher man womöglich in seinem Stolz und in seinem Hochmut meint, alle Gebote gehalten zu haben. Eins ist mal ganz klar, liebe Geschwister, ja? Wir sind in allen Dingen nach wie vor mehr denn je in allen Dingen von Gott abhängig. Nicht wir sind stark, sondern Gott gibt uns die Kraft. Er gibt uns die Kraft zum Ausharren, weil wir selber sind nämlich schwach. Er gibt uns die Kraft zum Glauben. Er gibt uns die Kraft zur Liebe, zur Standhaftigkeit, zur Treue, zum Überwinden und so weiter und so fort. So wie auch die jeweiligen Kronen immer eine Gabe Gottes sind. Nichts haben wir uns verdient und nichts könnten wir aus uns heraus festhalten und behalten. Und darum geht es letztlich. Ja, nicht zu denken, dass wir uns jetzt bequem zurücklegen könnten, da ja doch alles in Gottes Hand liegt und alles seinen Lauf nimmt. Nein, sondern zu wissen, wir leben in einer beständigen Abhängigkeit von Gott. Und je mehr wir uns ihm nahen, je mehr wir Gemeinschaft mit ihm haben, durch das Lesen in der Bibel, durch das Gebet und so weiter und so fort, durch einen Gott wohlgefälligen Wandel, ja umso mehr kann auch der Geist Gottes in uns wirken und uns Kraft und Freude zum Ausharren schenken. Und durch dieses standhafte Ausharren, das Gott schenkt, wenn wir nah bei ihm sind und ihm treu sind, wird der Name Gottes verherrlicht. Und das ist ohnehin der ureigenste Auftrag eines jeden Christen. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, da schreibt ja Paulus auch der verfolgten Gemeinde, ja, folgendes, 2. Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 4, dass wir selbst uns in den Gemeinden Gottes euer rühmen. Ja? Dass wir uns euer rühmen. Ja, weswegen? Wegen dem schönen Gebäude, weil ihr so gut angezogen seid. Nein, dass wir uns euer rühmen wegen eurer Standhaftigkeit und wegen eurer Glaubenstreue. Und zwar in allen euren Verfolgungen und den Leiden, die ihr zu erdulden habt, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, wie es der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Abvers 4. Verstehen wir? Auch das beinhaltet eine Krone, dass der Name des Herrn Jesus in seiner Gemeinde verherrlicht wird, durch deren Standhaftigkeit, durch deren Treue, auch oder sogar gerade inmitten der Verfolgung und des Leides. Und ohne jetzt werten oder gar richten zu wollen, so werfe ich doch einfach mal diese provokante Frage hier in den Raum. Kann es wohl sein, dass Gott durch glaubenstreue Gemeinden, die derart bedrängt werden, wie augenblicklich in Syrien, im Irak und in vielen, vielen anderen Ländern auch, dass Gott in diesen Gemeinden über die Maßen mehr verherrlicht wird, als durch Wohlstandsgemeinden, deren einzige Sorge die Höhe der Kollekte ist? Aber kommen wir zurück hier auf unseren Text zu sprechen. Offenbarung Kapitel 3. Das Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Und ich lese uns hier Vers 7, der Beginn dieses Sendschreibens. Offenbarung 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. In jedem der Sendschreiben, das können Sie zu Hause ruhig mal nachlesen, in jedem der Sendschreiben gibt's ich der auferstandene Herr in irgendeiner Weise als Autor zu erkennen. So zum Beispiel der Gemeinde in Smyrna mit den Worten: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Auch der Gemeinde in Pergamon gibt sich der Herr Jesus zu erkennen. Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Der Gemeinde in Thyatira gibt sich der Herr Jesus noch am klarsten zu erkennen, wenn es heißt: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Der Gemeinde in Laodicea gibt sich der Herr Jesus gleich in dreifacher Hinsicht zu erkennen, mit den Worten: Dies sagt der Amen, dies sagt der treue und wahrhaftige Zeuge, dies sagt der Anfang der Schöpfung Gottes. Und auch der Gemeinde hier in Philadelphia gibt sich der auferstandene Herr Jesus als Autor zu erkennen. Und zwar mit dem eben gelesenen Wort aus Vers 7. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Der Heilige und der Wahrhaftige. Es ist niemand anderes als der Herr Jesus Christus. So hat es schon Petrus auch versichert mit den Worten, ne? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Johannes 6, Vers 69. Und in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, da lautet es: Dieser, also Christus, ja, dieser Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und über diesen Heiligen und Wahrhaftigen in der Person Jesus Christus wird jetzt schließlich gesagt, dass er den Schlüssel Davids hat. Und damit sind wir schon beim Thema, ne? Der Schlüssel zum Heil. Ab jetzt läuft die Zeit, alles Vorherige war Begrüßung. Ich lese nochmal Vers 7, Offenbarung 3, Vers 7, diesmal den ganzen Vers. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Ja, klingt das nicht geradezu absolut, ja, und bestimmend? Da finde ich gar keinen Raum für ein Vielleicht oder vielleicht auch nicht, für ein Wenn und für ein Aber. Nein, ganz unmissverständlich lautet es hier: Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Und ehrlich gesagt, mich fasziniert diese klare Sprache der Heiligen Schrift. Hier, ja, das ist ja kein Wischiwaschi-Evangelium, ja. Das ist auch kein nichtssagendes Toleranzgesülze und der politischen Korrektheit unterwirft sich Gott schon mal gar nicht. Wahrheit. Wahrheit und nichts als Wahrheit, darum geht es. Und mag unser treuer Gott und Herr es schenken, dass wir hier in der Zionshalle niemals etwas anderes hören und verkündigen. Und zwei wichtige Tatsachen sind jetzt in Bezug hier auf diesen Schlüssel und dem, was wir gelesen haben, zu beachten. Erstens, kein Mensch kann von sich aus ewiges Leben erlangen. Nicht durch praktizierende Religion und auch nicht durch Hoffen und Bangen. Nicht durch Fürbitten und auch nicht durch Fasten, durch Almosen und Pilgerreisen. Nicht durch Meditation und auch nicht durch einen sozialen, ja, Engagement, einem rechtschaffenden Leben oder was auch immer. Ewiges Leben, Zugang zum himmlischen Vater bekommst du nur in, durch und über den Sohn Gottes, Jesus Christus. Er hat den Schlüssel zum Heil. Auch gemäß seiner Aussage, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder wie es in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12 heißt, Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Wohlgemerkt, auf der ganzen Welt. Und nicht nur im christlichen Abendland oder da, wo die Christen in der Mehrheit sind. Jesus Christus hat die absolute und uneingeschränkte Schlüsselgewalt. Und das gilt allen Menschen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten. Hebräer Kapitel 10, Vers 9 drückt es wie folgt aus, dass wir ja nur durch das Blut Jesu, das ist praktisch der Schlüssel, ja? Nur durch das Blut Jesu in das Heiligtum, dort wo Gott thront, eintreten können. Und Römer Kapitel 5, Vers 2 spricht davon, dass wir in Jesus Christus Zugang erhalten haben zu Gottes Gnade. Ja, was heißt das? Gott ist gnädig, ja, das stimmt. Aber Zugang zu dieser Gnade bekommst du nur in Jesus Christus. Mit anderen Worten, an Jesus vorbei gibt es auch keine Gnade. An Jesus vorbei gibt es auch keine Barmherzigkeit. Und an Jesus Christus vorbei gibt es noch nicht einmal Liebe. Nichts. Nochmals. Jesus Christus allein hat den Schlüssel zum Heil. Und wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Das andere gilt aber auch, dass wenn er zuschließt, niemand mehr öffnen kann. Das heißt, wenn die Gnadenzeit für dich vorüber ist, ja, dann gibt es auch keine weitere Möglichkeit mehr. Und nicht von ungefähr lautet auch der Mahnruf im dritten Jahrtausend, heute, heute, so ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es kann nämlich sein, dass du auch heute in diesem Raum sitzt, aber noch unbekehrt, ohne diese lebendige Beziehung zum Herrn Jesus. Und es ist womöglich jetzt dieser Ruf Gottes an dich, kehre um und glaube an das Evangelium. Tritt in die geöffnete Tür hinein, nimm Gottes Gnadenangebot in Anspruch und leiste seinem Ruf Folge, und zwar noch heute. Denn du weißt nicht, ob Gott dich auch noch ein weiteres Mal ruft oder ob es beim nächsten Mal nur noch heißt, ich kenne dich nicht. Und ein zweites wird uns mitgeteilt. Wir hatten gesagt, kein Mensch kann von sich aus ewiges Leben erlangen. Aber als zweite wichtige Tatsache gilt, dass alle aufrichtigen Kinder Gottes, die sein Wort bewahren, in die Heilsgewissheit geführt werden. Vers 8 hier aus unserem Text, Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Wenn du die Türschwelle aus Gottes Gnaden überschritten hast, dann wird dich auch keiner mehr hinausjagen können. Denn wenn Gott für uns ist, wer will denn da gegen uns sein? Wenn Gott dich versiegelt hat, dann ist niemand berechtigt, dieses Siegel aufzubrechen. Die Voraussetzung aber zu dem allen, die steht dann auch hier weitergeschrieben, ja, die lautet, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und diese Voraussetzung, beziehungsweise diese Dringlichkeit, ja eben das Wort zu bewahren, ja das hat natürlich auch gerade inmitten der Verfolgung den bereits angesprochenen seelsorgerlichen Aspekt. Das ist Trost, das ist Ermutigung und doch zugleich auch eine Ermahnung. Es soll uns wachrütteln, ja?
Paulus hat das dem Timotheus ja ebenso auch eindringlich mit auf den Weg gegeben. Was hat er ihm geschrieben? O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Er hätte ihm ja auch sagen können, so Timotheus, jetzt weißt du alles, du bist gut unterrichtet, du bist ein erlöstes Kind Gottes, jetzt lehn dich zurück und genieße das Leben. Oh nein, bewahre, kämpfe den guten Kampf, jage nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Und auf diese Notwendigkeit des treuen Bewahren weist auch der Hebräerbrief hin. So zum Beispiel in Hebräer Kapitel 2, Vers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben. Was wir gehört haben. Daran ersehen wir auch, wie wichtig das Hören ist. Ja, viel wichtiger als das Sehen. Die Juden, die wollten immer sehen, ja? Wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Selbst noch am Kreuz riefen sie, ne? Steig vom Kreuz herab, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Dabei hätten die besser gehört. Gehört, als der Herr Jesus ihnen beispielsweise zuvor sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Oh ja, wir tun wohl daran, das Wort Gottes nicht nur zu lesen, das natürlich auch, ist ja klar, aber nicht nur zu lesen, sondern danach zu trachten, danach zu handeln, darauf zu hören und es in unsere Herzen zu verinnerlichen. Es geht eben nicht darum, sich jetzt auf seine Heilsgewissheit auszuruhen, sondern sich in seiner Heilsgewissheit als treuer und gehorsamer Knecht zu erweisen. Und die Antriebsfeder für ein solch, ja Gott wohlgefälliges Leben ist nie der Zwang, sondern die Liebe und die Dankbarkeit. Und wenn wir das alles beherzigen, ja, dann ist uns der Siegeskranz verheißen. So wie es Paulus auch Timotheus schreibt in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 8. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 8. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus war sich seines Heils ganz offensichtlich gewiss, aber das ließ ihn nicht müde werden, den Herrn zu loben und zu verkündigen. Ganz im Gegenteil. Gerade diese seine Heilsgewissheit trieb ihn ja geradezu an, ja, die ganze Welt zu missionieren und das inmitten aller persönlichen Anfeindungen. Ja, und wenn ich das jetzt auf uns übertrage, dann geht es nicht darum, ein zweiter Paulus zu werden, ja, oder ein zweiter Hudson Taylor, George Müller, Spurgeon und was weiß ich nicht wer, nein. Wie wurde es auch hier der Gemeinde in Philadelphia gesagt? Ich lese es nochmal, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Du hast eine kleine Kraft. Es geht nicht so sehr um herausragende missionarische Leistungen. Es geht nicht um die Größe einer Gemeinde und auch nicht um die Höhe deiner Spenden. Es geht um deine Treue. Auch hier bei dieser Gemeinde in Philadelphia, da handelte es sich garantiert nicht um eine Megakirche mit 2000 beheizten Sitzplätzen und einer ausgefeilten Ton- und Bildtechnik und was weiß ich nicht alles. Nein, diese Gemeinde war in der Minderheit, umgeben von Götzendienst, belächelt und bedrängt, aber sie waren ein Licht. Sie waren ein Licht inmitten der Finsternis. Und sie haben das Wort treu bewahrt. Und dahingehend wurde diese Gemeinde gelobt, weil sie das Wort bewahrt und den Namen Gottes nicht verleugnet haben. Wie viel Schindluder wird hingegen heutzutage mit dem Namen Gottes getrieben? Wie häufig wird der Name des Herrn Jesus verleugnet und durch den Dreck gezogen? Und das nicht nur in der gottlosen Welt, nein, nein, sondern auch im sogenannten christlichen Abendland. Sogar in vielen Kirchen und Gemeinden, in Andachten und Gebeten, da wird vielerorts der Name Jesus gar nicht mehr oder nur noch oberflächlich in den Mund genommen. Welch ein Verrat am Wort Gottes und welch eine Verleugnung unseres Herrn Jesus Christus. Und wie viel mehr sollten es wir uns da zur Gewohnheit machen, das Wort zu bewahren und den Namen des Herrn Jesus treu zu bezeugen. Und darum geht es, liebe Geschwister. Treue. Treue. Um die Treue einer Gemeinde und um die Treue jedes Einzelnen. Wie es im 1. Korintherbrief lautet, Kapitel 4, Vers 2. Ja, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Merken wir, dass Gott gar nicht so viel von uns verlangt? Er verlangt keine Selbstkasteiung. Er verlangt keine Askese, ja? Er verlangt nicht, dass du nächsten Sonntag die Stufen zur Zionshalle auf Knien hochrutschst. Nein, du musst auch nicht den Jakobsweg auf Stelzen bewältigen oder sonst irgendeine herausragende Leistung erbringen. Nichts dergleichen. Was Gott verlangt, ist deine Treue, deine Hingabe und deine Aufrichtigkeit. Und daran ersehen wir doch auch, dass es überhaupt nicht auf das Alter oder die körperliche und psychische Kraft ankommt. Nein, ob du jetzt 20 bist, ne, belastbar wie ein Bär und voller Tatendrang, oder ob du 80 bist, vielleicht schon müde, entkräftet. Der Herr weiß darum und er verlangt nicht mehr, als du vermagst. Treue, vielleicht in Form deiner Gebete. Treue in Form deiner Liebe. Treue in deinen Zeugnissen. Treue in Form deiner Gaben, in Form deiner Gastfreundschaft, in Form deiner Dankbarkeit und Zufriedenheit, auch in Form deines stetigen Kommens, um die Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinde zu genießen. Treue, und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Und auch diese Treue kommt nicht einfach aus uns heraus, weil wir so stark sind. Nein, auch diese Treue wird von Gott geschenkt, wenn wir uns ihm in Liebe und Dankbarkeit nahen und alles andere als Dreck erachten. Und dann darf auch uns hier das Wort an die Gemeinde zu Philadelphia gelten. Ich kenne deine Werke, denn du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Kann es ein größeres Lob für ein Kind Gottes geben? Nein. Und wohl dem, wer mit diesem Zeugnis einst vor dem Preisrichterstuhl des Herrn treten darf. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich will dir jetzt wirklich auch von Herzen danken, dass wir jetzt auch heute an diesem Sonntag wieder diese Gemeinschaft mit dir haben durften, ja, und auch noch weiter haben dürfen, Herr. Wir wollen dir danken, Herr Jesus Christus, dass du uns so teuer erkauft hast. Wir dürfen dir danken, dass wir unseres Heils gewiss sein dürfen. Aber wir dürfen dir auch danken, dass wir wissen dürfen, Herr, wir sind von dir abhängig. Wir selber, wir vermögen gar nichts. Wir sind so klein, wir sind so schwach. Aber du bist unsere Kraft, du bist unsere Zuversicht, Herr, und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Gepriesen sei dein Name bis in alle Ewigkeit, Herr. Lob und Dank. Amen.